Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Heute Once Upon a Time in the West.
Ja, ein sehr schöner Audio-Trailer. Wir danken dafür dem Herr von Speck, der sich natürlich bereit erklärt hat, weiter für uns Audio-Trailer zu machen, was wir ganz toll finden. Und er hat sich mal wieder selbst übertroffen, wie ich finde.
Oh ja. Also ja, du hattest den ja irgendwie schon vorher mal bei uns im Chat reingepostet und ich habe mir den extra nicht angehört, um mich dahingehend auch nicht zu spoilern. Und das war so gut.
Ich hab auch Glück gehabt, die richtige Musik dazu zu finden. Das war schon sehr praktisch. Mhm. Ja, also wir besprechen den Film Once Upon a Time in the West oder auf Deutsch Spiel mir das Lied von Tod. Zu dem Titel werde ich gleich nochmal was sagen. Ein Film von Sergio Leone, dem großen Spaghetti-Western-Regisseur und sein letzter Western. Er hat noch bei einem mal Produzent gemacht, aber das ist sein letzter richtiger Western gewesen. Mhm. Ich werde jetzt kurz was zur Handlung erzählen oder die Handlung kurz umreißen. Wir wollen da nicht mehr so lang drauf eingehen wie bei der letzten Klassiker-Rubrik.
Was vielleicht noch Interessantes zu dem Film ist, dass der schon im Jahre 1968 gedreht wurde. Also der ist älter, als ich ihn gedacht habe.
Und kam auch im gleichen Jahr dann raus. Genau, also kurz zur Handlung. Wir steigen damit ein, dass wir drei, ja, anscheinend Banditen oder halt Cowboys am Bahnhof sehen, die auf den Zug warten. Der Zug kommt und wir treffen das erste Mal den Protagonisten des Films, der nur Mundharmonika oder im Englischen Harmonika genannt wird. Er hat keinen richtigen Namen und er zeichnet sich dadurch aus, dass er die Mundharmonika spielt und dieses klassische Mundharmonika-Theme, was man natürlich jetzt wahrscheinlich schon tausendmal gehört hat. Es kommt zu einem Shootout und als einziger überlebt Harmonika. Dann treffen wir auf die Familie McBain, die die Ankunft der neuen Stiefmutter vorbereitet. Der Herr McBain hat anscheinend in New Orleans eine neue Frau gefunden, nachdem seine alte verstorben ist. Und die kommt jetzt dort an und doch bei der Vorbereitung treffen sie auf eine Bande von Banditen in Staubmänteln. Und diese Bande erschießt die komplette Familie, also alle vier Kinder und den Vater.
Entschuldigung, da muss ich reinkrätschen, die mit den Staubmänteln waren die am Bahnhof.
Ja, aber die Banditen dort trugen auch Staubmäntel, das ist ja ein wichtiger Teil des Films.
Okay. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist für die Szene ist, dass das Anwesen irgendwo im Nirgendwo ist.
Genau, es ist also eine Farm mitten in der amerikanischen Prärie. Also viel wurde gedreht in Spanien, aber es wurden auch einige Szenen im Monument Valley in den USA gedreht. Ich weiß jetzt nicht,
Arizona, ob das, ne? Ist das?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Spanien oder USA war. Auf jeden Fall mitten in der Wüste. Und dann sehen wir halt den Bahnhof und die Stiefmutter Jill kommt am Bahnhof an und sie wird halt von niemandem erwartet, weil die ja alle tot sind.
Und ja, ich wollte gerade sagen, das hast du nämlich jetzt gerade vergessen, weil an die Familie sollte man sich nicht zu sehr gewöhnen, weil die haben da dann doch bloß einen relativ kurzen Gastauftritt. Ja,
genau, habe ich gerade gesagt, wurden alle erschossen und jetzt sind sie alle tot. Und ja, die Jill nimmt dann eine Kutsche, trifft einen Kutscher und der fährt sie dann zur Sweetwater Ranch, so heißt das Anwesen der McBains. Unterwegs machen sie in einer Postkutschenstation halt, wo wir das erste Mal auf den Outlaw Cheyenne treffen, der sich gerade seiner Begleiter entledigt, die ihn nämlich eigentlich ins Gefängnis bringen sollten. Doch er schafft es, sie zu erschießen und es kommt dann zu einer spannungsgeladenen Szene zwischen Mundharmonika und Cheyenne, in der er einen Gast zwingt, seine Handschellen aufzuschießen. Dann die nächste Szene ist, wie Jill an der Ranch ankommt, sieht, dass alle tot sind, aber sich dann doch schlussendlich entschließt, eine Nacht in der Ranch zu verbringen, denn Mr. McBain hat ihr gesagt, er hätte sehr viel Geld und sie durchsucht das Farmhaus jetzt nach diesem Geld, findet aber nichts. Am nächsten Morgen taucht dann Cheyenne auf und fragt sie so ein bisschen aus, denn in der Stadt geht das Gerücht um, er hätte die Familie erschossen, denn die die Killer trugen die typischen Staubmäntel der Bande von Cheyenne. Also die tragen halt diese typischen Staubmäntel. Und die Killer trugen auch diese Staubmäntel, aber er war es nicht und seine Bande war es auch nicht. Und deswegen versucht er jetzt die Sache so ein bisschen zu untersuchen. Und nachdem er feststellt, dass wirklich keine Wertsachen im Haus sind, verlässt er wieder Jill. Und wir kommen ja sozusagen zu den Antagonisten des Films, nämlich Frank und Mr. Morton. Frank ist dieser Typ, der beim Killerkommando dabei war, und wir lernen, dass er beauftragt wurde von Mr. Morton, dem reichen Zugmogul, der durch das Gebiet dieser Ranch seine Bahnlinie bauen will.
Was vielleicht noch kurz interessant ist zu Frank, damit wir wissen, was das für eine Art von Charakter ist, also bei dem, wo sie die Familie angreifen, tötet er dann auch skrupellos das Kind, weil es seinen Namen gehört hat. Also
genau.
Der, mit dem ist nicht gut kirschen.
Da muss ich an Daredevil denken, wie don't say his name. Mhm. Hier auch, du sollst ja nicht meinen Namen sagen. Und Mr. Morton hat Knochentuberkulose, muss ein Stützkorsett tragen und an Krücken laufen, und er ist davon besessen, dass er noch, bevor er stirbt, was sehr bald sein wird, die Bahnlinie bis an den Pazifik baut, also eine Ost-nach-West-Verbindung fertigstellt.
Er will halt nochmal das Meer sehen.
Genau. Und die nächste Szene, also wir springen hier immer von Schauplatz zu Schauplatz. Jetzt kommt Mutter Monika auf die Sweetwater Ranch, und es scheint zuerst, als wolle er Jill vergewaltigen, denn er reißt ihre Spitzen vom Kleid. Das fand ich eine sehr komische Szene, können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Doch er will sie eigentlich beschützen, denn er sieht, dass Frank weitere Killer auf die Frau angesetzt hat, denn sie haben schon in New Orleans geheiratet, und die Witwe ist jetzt die rechtmäßige Erbin dieses Landes, was natürlich den Plan vereitelt, dort eine Zuglinie durchzubauen.
Was aber noch später im Film dann richtig thematisiert wird.
Genau, das wurde aber schon vorher gesagt, dass sie geheiratet haben.
Dass sie geheiratet haben, aber jetzt nicht, warum die
da... Genau, das, da Weg kommen wir gleich sind. Zu. Mundharmonika erschießt die Killer, und dann erklärt er halt Jill, was jetzt hier eigentlich, was hier Sache ist, dass Frank sie töten möchte, weil er für Mr. Morton arbeitet. Jill geht dann zum Wäschereibesitzer, wieder ein sehr klassisches Western-Theme, die chinesische Wäscherei. Und der Wäschereibesitzer ist so der Kontaktmann zwischen Mundharmonika und Jill und dem Mr. Morton und Frank.
Und Jill Entschuldigung, bin ich der da? So böse ja, Wortwahl. Ja. Aber ich glaube, das ist generell so ein sehr gängiges Filmtrope, dass Wäschereibesitzer immer Asiaten sein müssen.
Er ist ja kein Asiate, oder?
Eher nicht, aber der ganze Rest. Also.
Ja, sage ich ein typischer. Ja, aber es ist halt.
Das ist nicht
ich kenne es halt aus, also. Ich kenne es halt aus Lucky Luke Comics. Da sind auch immer die Chinesen die Wäschereibesitzer. Der Wäschereibesitzer ist halt aufgestachelt. Ich glaube, der heißt Wobble oder Wobble. Irgendwie so ein bisschen komischer Name hat er. Ist halt erschreckt dafür, dass Jill jetzt den Plan kennt, rennt sofort zu Mr. Morton und wird verfolgt von Mundharmonika, der sich auf dem Zug versteckt, und Cheyenne, der sich unter dem Zug versteckt. Mundharmonika wird entdeckt, und während sie in die Wüste fahren, um dort die ganze Sache zu klären, außerhalb der Stadt, wo sie nicht beobachtet werden können, wird halt Mundharmonika gefangen genommen. Und der Wäschereibesitzer, weil er halt Mundharmonika zum Zug gelockt hat, wird erschossen. Und während der Fahrt zurück kann halt Cheyenne Mundharmonika befreien. Und Mundharmonika flieht dann, und Cheyenne hat dann offscreen einen Shootout mit der Bande des Eisenbahnbesitzers. Das sieht man dann am Schluss, die ganzen toten Leichen, aber man sieht die eigentliche Schießerei nicht. Mhm. Dann erfährt Jill vom brillanten Plan von Mr. McBain, denn er hat sein ganzes Geld in Materialien investiert, um eine komplette Stadt zu bauen. Erstmal einen Bahnhof, aber dann eine komplette Stadt. Denn ihm ist klar, dass die Eisenbahnlinie da an seiner Ranch vorbeifahren muss, denn es ist der einzige Ort, wo man innerhalb von 50 Kilometern Wasser bekommt. Und das braucht ja so eine Lokomotive. Und er hat einen Vertrag, dass bis, wenn er es geschafft hat, bis die Eisenbahn dorthin kommt, eine Station zu bauen, dann hat er das Recht auf dieses Land und kann halt eine Stadt um so eine Eisenbahnstation bauen, wird halt super, super reich. Und das gefällt halt Mr. Morton nicht, weil er nicht möchte, dass andere Leute an seiner Eisenbahn Geld verdienen. Und ja, hat deswegen halt diesen ganzen Plan ausgeheckt, die McBains zu töten. Dann kommt eine weitere komische Szene, denn Jill wird von Frank in sein Versteck gebracht und sie verführt ihn dort und man lernt dort, dass sie eigentlich eine Prostituierte ist. Und da haben wir wieder auch ein ganz klassisches Filmtrope, nämlich die Prostituierte mit dem Herz aus Gold. Denn sie hat sich verliebt in den Mr. McBain und genau, und verführt jetzt hier Frank, um die Sweetwater Ranch zu retten. Angmar, du wolltest was sagen? Habe ich das
richtig interpretiert? Ja, ich habe es mir jetzt notiert, weil ich glaube, da können wir später dazu kommen, weil gerade das mit der Station, das gibt da im Film so ein paar sehr, sehr schöne Bilder. Und
genau, wir sind auch gleich durch. Also Mundharmonika und Cheyenne sind jetzt Verbündete, weil sie so erkannt haben, dass sie für die gleiche Sache kämpfen. Und sie fangen halt an, die Station zu bauen. Also die Bande fängt halt an, ja, das Holz aufzubauen. Und damit sie noch rechtzeitig die Station fertig kriegen, bevor die Eisenbahn dort ankommt, denn es dauert auch nicht mehr so lange. Und Frank hat jetzt Jill währenddessen dazu beredet, die Ranch zu versteigern. Und diese Versteigerung ist so ein bisschen ja auch ein spannungsgeladenes Szenario, weil die Bande von Frank mögliche Bieter einschüchtert und am Schluss scheint es dann so, als wäre sie dann nur für $500 versteigert worden. Aber dann im letzten Moment kommt halt Mundharmonika und sagt, ich biete $5,000, denn auf Cheyenne sind $5,000 Kopfgeld ausgesetzt und ja, sie haben anscheinend den Plan gehackt, dass er Cheyenne ausliefert, um damit die Ranch zu kaufen. Cheyenne ist auch mehr oder weniger einverstanden damit. Und ja, jetzt gehört die Ranch Mundharmonika. Aber ja, er lässt sie halt in den Händen von Jill. Und dann, wie geht's weiter? Frank? Ich habe hier Mundharmonika rettet Frank vor seinen Männern.
Ja, genau, es gibt ja dann diesen Dialog, wo sich Frank halt mit Harmonika unterhält in diesem Salon, wo halt auch die Versteigerung stattgefunden hat. Und eigentlich sollten ihn seine Männer beschützen, aber da gab es vorher mit Mr. Morton eben noch diese Szene bei diesem Pokerspiel, wo er halt einfach mal eine ganze Haufen Kohle auf den Tisch gelegt hat und so gemeint hat, so von wegen so, ja, das mit dem Frank, das ist jetzt doch nicht mehr ganz so cool und räumt den mal bitte weg.
Genau, weil Frank angedroht hat, ihn quasi aus von seinem Thron als Eisenbahnmogul zu schubsen.
Ja, ja, genau.
Genau, und dann sieht man halt, wie die ganze Station jetzt aufgebaut wird. Mittlerweile sind auch die Gleisarbeiter dort angekommen. Also jetzt entsteht eine richtige Stadt. Und wir kommen zur letzten Szene des Films, denn es kommt jetzt zum Duell zwischen Frank und Mundharmonika. Er hat ihn zwar vor den Männern gerettet, aber nur, weil er halt nicht will, dass er einfach umgelegt wird, sondern dass er mit ihm ins Duell geht, denn er hat auch eine Rechnung mit ihm offen. Mhm. Und wir wissen jetzt eigentlich auch erst jetzt, warum Mundharmonika am Anfang mit dem Zug angekommen ist und nach Frank gefragt hat. Mhm. Denn als Junge, das sieht man rückblicken, hat Frank ein böses Spiel mit ihm und seinem Bruder getrieben, denn er hat seinen Bruder gehängt und Mundharmonika darunter gestellt und genau, durch diese Aufstellung wäre dann sein Bruder gehängt worden, wenn Mundharmonika halt durch Schwäche umgefallen wäre.
Genau, und er hat ihm eben in der Szene auch die Mundharmonika in den Mund gedrückt.
Genau.
Deswegen der eben die ganze Zeit dabei hatte.
Da gibt es jetzt ziemlich einen schönen, eigentlich der wichtigste Übersetzungsfehler oder falsche Übersetzung des Films, denn im Englischen sagt er hier, keep your loving brother happy, also halt deinen liebenden Bruder bei Laune. Und im Deutschen sagt er hier den titelgebenden Satz, spiel mir das Lied vom Tod. Und erstens haben wir dadurch den Titel des Films, der im Englischen so gar nicht vorkommt. Mhm. Und zweitens wissen wir, dass es sein Bruder ist, weil im Deutschen durch den großen Altersunterschied denken viele, das sei der Vater von Mundharmonika gewesen.
Würde ich jetzt vielleicht.
Also steht so in allen Artikeln, die ich darüber gelesen habe.
Okay. Ja.
Genau. Das Duell geht zugunsten von Mundharmonika aus. Er erschießt Frank und er fragt dann nochmal, wer bist du? Weil Frank kann sich nicht mal an Mundharmonika erinnern, beziehungsweise ist jetzt schon ein alter Mann. Und
darf ich nochmal grätschen? Entschuldigung,
ja,
dass ich da wieder rein muss. Er hat ihn schon bei den Begegnungen vorher gefragt, wer er ist. Und Harmonika nennt ihm halt immer wieder Namen von Leuten, die er umgebracht hat. Und bei denen sagt er halt immer so, nee, das kann nicht sein, weil der ist schon tot. Dann fragt er das nächste Mal, gibt wieder einen Namen und nee, der ist auch tot. Und ja.
Genau. Und dann,
dann kommt halt diese epische Rückblende.
Genau, und dann steckt er ihm in letzten Momenten von Franks Leben, wird ihm halt die Mundharmonika von Mundharmonika in den Mund gesteckt und er versteht endlich, wer er ist und stirbt dann auch sogleich. Und ja, dann kommen wir zum Schluss. Cheyenne versucht noch so, Chill versucht dann ein bisschen mit Cheyenne zu flirten, meint halt, ja, eigentlich bist du ja gar kein so ein schlechter Typ, und er meint so, ja, aber ich bin nicht der richtige Mann für dich, und Mundharmonika auch nicht, also so nach diesem, ja, wir sind halt freie Männer und wir können uns halt nicht häuslich niederlassen, und dann reiten, wollen sie halt wegreiten, und man sieht halt, kurz nachdem sie hinterm Hügel verschwunden sind, sieht man halt, dass Cheyenne vom Pferd steigt und sich in den Boden setzt, denn er wurde während der Schießerei mit Mr. Morton von Mr. Morton angeschossen, denn er hat nicht eingeschätzt, dass dieser Krüppel ihn anschießen kann. Und genau. Und dann stirbt Cheyenne, und als einziger der Protagonisten, der jetzt noch lebt, ist es halt Mundharmonika. Also alle bösen Menschen sind gestorben und alle guten leben weiter. Happy End.
Kann man sich jetzt die Frage stellen, ob ob Harmonika jetzt wirklich ein guter ist? Ich meine, der hat ja auch im Laufe des Films doch
Ich habe das jetzt so als Abschluss, vielleicht Happy End Fragezeichen.
Naja, Happy End so richtig ist es ja nicht, weil also es ist typische Film Happy End wäre halt quasi Harmonika gründet mit Jill dann eben eine große Familie und lebt bis ans Lebensende in Sweetwater.
Ja, trotzdem ist es ja in gewisser Weise ein Happy End, weil man sieht ja am Ende, wie Jill halt in Sweetwater ihre quasi Stadt als Bürgermeisterin oder was auch immer aufbaut.
Als Prostituierte. Ja, sie läuft dann schon am Ende doch noch mit einem sehr, sehr, also für die Zeit wahrscheinlich doch sehr, sehr weit ausgeschnittenem Dekolleté durch die Gegend.
Also. Ja, es war halt so ein typisches Western-Kleid.
Ich muss ja zugeben, dass ich die Schauspielerin der Rolle doch schon ein Stück weit scharf fand. Also,
die Schauspielerin heißt Claudia Cardinale.
Cardinale.
Also wahrscheinlich Italienerin.
Ja, und ich fand die doch sehr, sehr attraktiv. Also.
Genau, also das war jetzt die Handlung. Ich habe dir jetzt einfach so ein bisschen nacherzählt. Es ist sehr viel, es sind auch 3 Stunden Film. Aber damit man so ein bisschen Überblick hat, und ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang.
Für 3 Stunden Film, da muss man schon ein bisschen ausholen.
Also in vielen, also ich habe mir sogar 2 Bücher dazu ausgeliehen, die wir in der UB hatten. Und da wird halt auch viel davon geschrieben, dass es halt ein opernhafter Film fast ist. Und wie alle guten Filme ist auch dieser an den Kinokassen gefloppt, also besonders in den USA, da er in einer stark verkürzten Fassung rauskam und auch essentielle Szenen rausgeschnitten wurden, ist er halt richtig untergegangen. Und in Deutschland ist er auch zuerst gefloppt, aber dann gerade in Frankreich und Deutschland ist er dann sehr beliebt geworden. Und ist er in Deutschland ein Klassiker als in den USA oder in Italien?
Ich könnte mir aber vielleicht auch vorstellen, eben weil es ein Italo- oder Spaghetti-Western ist, wie das Genre teilweise ganz gerne genommen oder genannt wird, dass erstens eben die USA mit also zum gewissen Teil eine ganze Weile mit eben Western-Filmen vollkommen übersättigt worden ist. Also sprich hier die typischen John Wayne-Schinken und Co. Und quasi diese Western-Geschichten da zu der Zeit wahrscheinlich auch gerade im
Nee, das war nicht so. Also Sergio Leone war ultra erfolgreich in Amerika.
Ach so, okay.
Er hatte davor die Dollar-Trilogie gemacht mit Clint Eastwood. Und war ein sehr, sehr beliebter Filmemacher. Also, ich habe gelesen, er hat am Anfang einen amerikanischen Namen benutzt. Aber nicht, weil die Amerikaner keine italienischen Regisseure für ihre Western haben wollten, sondern weil die Italiener lieber amerikanische Western sehen wollten. Also hat er so seine Landsleute gemacht, also sie wollten keinen italienischen Western haben. Und durch die Dollar-Trilogie wurden halt die Spaghetti-Western richtig berühmt und ja, sehr erfolgreich. ist bevor der mit dem Wolf 1992 über 400 Millionen Dollar eingespielt hat, einer der erfolgreichsten Western überhaupt gewesen. Mit, glaube ich, 30 Millionen Dollar und hat nur 3 Millionen Dollar Produktionskosten gehabt.
Ja, was ich immer noch nicht verstehen kann, weil ja eben der sich den Wolf tanzt.
Ja.
Aber es ist aber ein typischer Kostner-Film. Und
ja, deswegen.
Zum Thema, der mit dem Wolf tanzt und vielleicht im Vergleich dazu, hier spielen wir das Lied vom Tod, was ich schön fand an dem Film, ist, dass sie halt nicht wieder dieses ausgewatschte Western-Film-Trope von wegen Cowboys und Indianer aufgemacht haben. Ich glaube, es in der einen Szene tauchen zwar Indianer auf, aber die sind halt da und es
tauchen immer mal wieder
ein paar auf. Es taucht immer mal auf, aber es wird nicht so ein Konflikt aufgemacht und von wegen Indianer tauchen auch nicht als haupthandelnde Partei auf.
Zur Geschichte des Films, Sergio Leone wollte nach seiner Dollar-Trilogie eigentlich keinen Western mehr drehen, sondern wollte Es war einmal in Amerika machen, einen Gangsterfilm, den er auch später realisiert hat. Aber damals hat auch noch niemand an den Erfolg eines Gangsterfilms geglaubt und hat halt haben sie halt gesagt, ja, mach doch lieber nochmal einen Western, denn die letzten dreien waren so erfolgreich. Und dann ist halt dadurch man nennt sie die Es war einmal-Trilogie, also Es war einmal im Westen, Once Upon a Time in the West, dann die Todesmelodie, die eigentlich im amerikanischen Once Upon a Time in the Revolution heißen sollte. Und dann als dritten Teil die Once Upon a Time in America Film ich glaube, es ging über Gangster. Also es war halt dieser Gangsterfilm, den Leone gleich zu Anfang machen wollte.
Was man da vielleicht dann auch noch so als Tipp to the Head vielleicht dann sehen kann, es gibt ja auch noch irgendwann in Mexiko, der da auch so ein bisschen angelehnt ist, was dann der letzte Teil der Mariachi-Trilogie ist.
Also nicht Es war einmal, sondern irgendwann.
Irgendwann Mexiko, aber der passt da schon auch in die Szene, also in die Art und Weise vom Film her doch schon sehr, sehr gut rein, finde ich.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Hommage an den Film.
Genau. Die Hauptdarsteller sind auch noch mehr oder weniger interessant. Frank wird von Henry Fonda gespielt. Was für Henry Fonda sehr ungewöhnlich war, denn bis dahin war er immer der Protagonist, also ein sehr positiver Charakter. Und man hat sich erst dagegen gewehrt, dass man, also die Studios, die ja noch immer sehr viel Einfluss haben, wollten Henry Fonda erst nicht als Bösewicht besetzen lassen. Aber dann meinte Henry Fonda, dass doch mal ganz interessant sei, auch mal einen Bösewicht zu spielen. Und er kam dann auf das Set mit braunen Kontaktlinsen und einem richtig verwuschelten Bart, weil er halt als Bösewicht gelten wollte. Und dann konnte ihn doch Leone überzeugen, dass er doch für Frank den Charakter lieber die stahlblauen Augen von Henry Fonda haben wollte.
Die sind auch wirklich durchdringend. Also wenn er in die Kamera schaut, dann denkt man, er schaut einen durch den Bildschirm raus an.
Also genau, und der schießt dich gleich um. Also Henry Fonda in der Rolle als Bösewicht wirklich unglaublich gut.
Ja, sehr stark. Und als Mundharmonika Charles Bronson, der mit diesem Film seinen großen Durchbruch hatte. Die Karriere von Charles Bronson ging danach richtig steil. Er hat sein erfolgreichster Film war Ein Mann sieht Rot von 1974. Und er hat halt durch Once Upon a Time in the West halt sein Markenzeichen als einsamer Rächer gesetzt.
Und diese eben auch mit so einem sehr, sehr stechenden und durchdringenden Blick.
Genau.
Ich habe mir erstmal so beim Angucken halt auch so gedacht, fuck, war der Bronson damals noch jung, obwohl er da ja eigentlich auch schon ein sehr, sehr markantes Gesicht hatte.
Weißt du, womit Leone die Begründung für Charles Bronson, der damals so unbekannt war, gemacht hat, womit er das begründet hat?
Wahrscheinlich die Augen.
Charles Bronson hat einen Blick oder hat ein Gesicht, mit dem er einen Zug aufhalten könnte.
Sehr, sehr schön. Könnte ich mir dort tatsächlich lebhaft vorstellen.
Ja. Aber besonders gut fand ich gleich Jason Robards als Cheyenne. Also den fand ich sehr, sehr gut in dem Film. Da gibt's auch ein sehr schönes Foto auf der Wikipedia.
Ja. Der hat auch, so ein Lone Wolf und hat zwar seine Leute, aber ist halt irgendwie so der große Macker, der halt seine Bande hat und hat halt auch schon ein paar Leute umgelegt, weswegen er dann, glaube ich, auch gehängt werden soll und worauf er jetzt nicht so richtig Bock hat, was man ja auch irgendwo verstehen kann und ja, sehr, sehr, sehr geil. Auch als Darsteller. Also generell die Hauptdarsteller die Hauptdarsteller in dem Film sind halt wirklich durch die Bank wirklich sehr, sehr gut. Ja, auch eben die Claudia Cardinale eben als Jill McBain.
Der Cast ist schon großartig aufgestellt, so im Gesamten. Und direkt am Anfang dann auch halt auch mit, also am Anfang fand ich die Geschwindigkeit von dem Film sehr, sehr bemerkenswert.
Ja.
Wie sie sehr viele lange Einstellungen auf Leute bringen, erstmal in der Zugstation, wie sie irgendwas machen, oder der eine, der dann da sitzt und die Fliege versucht wegzupusten, und der andere, der immer Tropfen auf den Kopf bekommt, und das sind sehr lange Einstellungen, in denen einfach irgendwas passiert, ohne dass irgendwas gesprochen wird.
Ich sag mal, wir haben ja jetzt alle in den letzten paar Tagen eben so einen totalen, schnellen Action-Kracher wie eben die Avengers Age of Ultron gesehen. Und das ist halt vom ganzen Pacing her von diesem Film halt die komplette Antithese dazu.
Obwohl es doch ein Actionfilm ist.
Es ist ein Actionfilm, aber der lässt sich halt einfach in den Bildern, die da in Kamerafahrten und Kameraeinstellungen gebaut werden, lässt der Film sich so unglaublich viel Zeit. Und
ja, ich finde
das so ist geil. Aber so unglaublich geil. Also ich habe jetzt, glaube ich, gerade schon im internen Chat geschrieben, dass ich schon gefragt habe, wann ich anfangen darf, den Film zu feiern. Western ist wirklich per se nicht innerhalb meiner Komfortzone von Filmen, die ich mir jetzt einfach so angucken würde. Deswegen
ja, bin ich eigentlich unglaublich, in meiner ja auch nicht.
Unglaublich dankbar für den Vorschlag. Dass wir
Danke uns an den Herrn von Speck, der den Film vorgeschlagen hat.
Und angesagt. Und bin dafür wirklich richtig dankbar, weil ich habe den Film so genossen, weil es muss, glaube ich, da auch mal ein bisschen Credit dann eben an die Kameraarbeit von Tonino Delli Colli da eben gegeben werden, weil der Film eigentlich für meine Verhältnisse sehr viel mehr über Bilder als über die Dialoge erzählt. Also wirklich über, also eben zum Beispiel die Szene, als Frank eben den Bruder von Harmonika umbringt, wo halt einfach bis auf eben diesen einen ikonischen Satz, das ganze Ding nur über Bilder funktioniert. Du weißt genau, was da passiert, und du weißt ganz genau, dass das scheiße ist, dass der Typ da jetzt oben drauf steht, und
Ich sehe gerade, Tonino Delli Colli hat auch zwar seine letzte Arbeit, Das Leben ist schön, von Roberto Benigni als Kameramann betreut. Ja. Auch ein Film, den wir vielleicht hier mal in der Rubrik besprechen.
Übrigens muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil im Deutschen steht halt ganz gerne mal Kamera dran. Es ist aber eigentlich Cinematographer, also sprich der Mensch, der dann die Bilder baut. Also im Deutschen würde man vielleicht eher sagen Chefkameramann. Also das ist jetzt nicht der Typ, der da hinten an der Kamera steht und
nein, das ist mir schon klar. Knöpfe
drückt.
Das ist halt der für visuelle beauftragte Mensch am Set.
Genau, also ja, der halt wirklich die Visuals macht und es ist halt gerade in dem Film so ein es ist ein Teil von dem Film, was den Film halt einfach so unglaublich großartig macht, wie da teilweise Bilder und Szenen aufgebaut werden. Zum Beispiel, was eine sehr, sehr coole Szene ist, eben nach der Versteigerung in dem Salon, gibt's eben eine Szene, wie man halt Harmonika sieht, wie er durch diesen Salon läuft und die Kamera langsam nach links schwenkt und irgendwann dann halt der Hinterkopf und der Hut von Frank dann mit im Bild ist. Und das ist einfach so geil komponiert, das ganze Bild, und wie das Bild dann eben sich zusammenschiebt und zusammenkommt. Oder eben am Anfang die Fliegenszene. Also bei der Fliegenszene habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ob das einfach Zufall war.
Ich kann das erzählen, wie das ist.
Ah, dann bitte. Also ich hab echt ein bisschen angefangen, noch während des Films zu suchen, und habe mir dann so gedacht, nee, du guckst ihn dir jetzt an und hab's dann vergessen. Also erzähl mal.
Also im Gesicht haben sie einfach dem Schauspieler Honig hingeschmiert. Damit die Fliege immer wieder aufs Gesicht fliegt, und auf dieser Seitenlehne, wo er dann mit der Waffe die Fliege einfängt, wenn man ganz genau hinschaut, das war eine Fake-Fliege. Das sieht man aber auch. Aber trotzdem, wunderbare Szene. Und ich finde, wie du die Kameraarbeit gelobt hast, würde ich gern den Sound und Soundtrack gleichermaßen loben.
Das wäre dann also das
von keinem von keinem geringeren, denn Enrico Morricone, dem großen, ja, sagen wir mal, dem eigentlichen Hans Zimmer. Also von Berühmtheit, also
Entschuldigung, dass ich dich an der Stelle ein bisschen berichtigen muss. Ennio, nicht Enrico.
Genau, Ennio Morricone hat natürlich für den Paten den Soundtrack gemacht, also einer der wahrscheinlich wichtigsten Filmkomponisten der Filmgeschichte.
Ja.
Und ja, also dieser ganze Film ist halt angelegt wie eine Oper. Mit Intrigen, mit Rache, sehr viele Verwirrungen, Verzwickungen. Und so hat auch Ennio Morricone den Soundtrack komponiert, den er fertig hatte, bevor überhaupt der Film angefangen hat zu drehen. Und jeder Charakter hat ja so sein Motiv, wie man das mit aus
ihm.
Ja, aber das nennt man in der Musik, nennt man das, Herr Martinsen kann mir da vielleicht helfen. Ich glaube, das ist immer einfach
ein Motiv. Das ist Motiv.
Genau. Also wir haben da ganz klar Mundharmonika mit seiner Mundharmonika, aber es
gibt auch bloß, dieses. Was ja bloß im Endeffekt muss man ja sagen, was ja im Endeffekt bloß drei Töne sind.
Ja. Und wir haben auch einen ganz tollen Sound. Also ganz kurz, die Szenen am Anfang, am Bahnhof und auch als die Familie erschossen wird, wollte Leone erst mit Musik unterlegen, aber dann hat er sich dagegen entschieden, oder beziehungsweise ich glaube, Ennio hat ihn sogar davon, also Morricone hat ihn davon überzeugt, dass er das nicht machen soll, sondern die Musik aus der Szene ziehen soll. Also wir haben ja bei diesen drei Gangstern drei verschiedene Soundmotive. Wir haben die Fliege, wir haben das Wassertropfen und wir haben das Knöchelknacken.
Moment, vier. Und es gab in der ganzen, also
und, ja, und als Station die Windmühle.
Genau, und es gab gerade in der Aneinanderreihung von einzelnen Szenen und Einstellungen gab es halt wirklich so ein Element, wo ich gedacht habe, fuck, dieser Film hat ein so geiles Sounddesign. Das war nämlich immer dieses total nervig quietschen, was du am Anfang vielleicht so ein bisschen wahrnimmst oder denkst du so, ja gut, okay, das ist halt jetzt so. Aber irgendwann hat es dann angefangen, mich zu nerven. Und dann dachte ich so, ja, genau. Und
ja.
Das hat's halt auch, also die Bilder, die Musik eben von Ennio Morricone und dann wirklich das komplette Sounddesign, über das der Film halt auch sehr, sehr viele Sachen erzählt. Und das ist halt, was ich eben gemeint habe, mit es wird weniger über Dialoge gearbeitet, als eben mit dem ganzen Rest, was halt den Film, denke ich, auch richtig gut macht.
Vor allen Dingen haben wir am Anfang relativ lang eine Phase, wo wirklich nicht klar ist, welcher Charakter von den Ganzen ist denn jetzt, gehört denn jetzt zu den Guten und welche gehört denn zu den Bösen, was ich auch wirklich extrem gut gemacht finde. Und dann wird über einen Cheyenne geredet, der, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt ein Guter, ist das ein Böser. Dann wird nochmal über Frank geredet, wo man, das kann man relativ lange nicht zuordnen. Ich konnte es wirklich erst zuordnen nach dem Morgen, wo Mundharmonika und Cheyenne bei ihr im Haus beide aufgetaucht sind.
Also das Frank
jetzt. Dann konnte ich es ein bisschen besser einsortieren.
Ja, aber dass Frank jetzt nicht unbedingt ein netter Zeitgenosse ist, wusste man ja eigentlich ab der Szene, als er eben die Familie McBain ums Eck gebracht hat, bis auf eben
aber die Frau. Aber man wusste halt nicht, ob Mundharmonika ein guter ist zum
Beispiel. Oder Cheyenne. Ja. Cheyenne ist ja ganz, ganz lange unklar. Also in der Postkutschenstationsszene ist er eher so der Antagonist.
Wobei ich bei Cheyenne eben auch so ein bisschen das Problem habe, die Motivation von Cheyenne irgendwie so richtig komplett zu verstehen in dem Film. Also sprich, warum hilft er dem jetzt eigentlich? Und
ja, weil er Jill beschützen möchte. Das ist halt der Outlaw, aber der doch ein gutes, also er ist halt, es gibt ja immer diese Matrix mit Lawful Good, Neutral Good, Chaotic, Evil. Und Cheyenne ist halt das Chaotic Good. Also der chaotische Gute, der so ein bisschen mit dem eigentlichen Gesetz in Konflikt steht, aber
eigentlich
im Grunde ein guter, also ein moralischer Mensch ist. Und Frank, der mehr oder weniger durch und durch böse ist und machtgierig ist, aber halt mit dem Gesetz nicht so oft in Konflikt gerät.
Und dann eben diese Morton, der halt dann wirklich das organisierte Böse ist.
Genau, er ist einfach der Machtmogul, der lenkt. Er meint ja auch am Anfang zu Frank, ja, früher hast du noch deine Sachen selbst gemacht, jetzt erteilst du immer nur noch Befehle. Also da merkt man auch, dass Frank so ein bisschen nach Macht strebt und versucht, genauso zu werden wie Mr. Morton.
Zu den beiden habe ich auch noch einen Punkt zu bringen, was auch wieder mit einem Paradigmenwechsel zu tun hat, aber diesmal in der Art, was Macht bedeutet und wie Macht ausgespielt wird. Also nach dem Sinne, dass Frank noch das so ein bisschen das alte Bild von Macht vertritt. Ja, du bist so stark wie deine Waffe und wenn du schnell ziehen kannst und gut schießen kannst und einfach darüber Macht über Leute ausübst, dann kannst du weit aufsteigen. Und wie heißt der Boss?
Morton.
Mr. Morton ist quasi schon das neue Modell. Bei ihm kommt es halt nicht mehr so wirklich drauf an, dass er so schnell ziehen kann und dass er Waffen hat. Für ihn ist halt einfach Geld der ausschlaggebende Machtfaktor. Also eigentlich eine Art modernerer Bösewicht als Frank.
Was ja eben bei dem Morton eben auch als sehr, sehr interessantes Bild wahrscheinlich auch absichtlich gewählt worden ist, eben dass der Knochenleukämie hat. Und deswegen die ganze Zeit im Film mit Krücken und einer Halskrause durch die Gegend läuft und sich eigentlich in seinem kleinen Mikrokosmos, was eben sein Eisenbahnwaggon ist, in dem er halt lebt und arbeitet und sein Büro hat, nur dann bewegen kann, so richtig, also gerade wenn der Zug fährt, wenn er sich halt so ein Gestell von oben runter lässt, über das er sich dann so quasi durch seinen Waggon hangeln kann. Und dann aber eben zu sagen oder zu zeigen, eben der hat halt doch Macht, weil er hat Kohle und kann dadurch eben Macht ausüben und eben nicht durch reine Waffengewalt.
Da gibt's halt auch diesen interessanten Dialog mit Frank und ihm, wo er ihm dann zeigt, ja, du denkst, deine Waffe ist alles, aber hier ist die wirkliche Macht und zeigt halt auf seinen dicken Batzen Geld, den er da hat.
So im Schublade so aufmach und erstmal so mehrere
Bücher. Auf der anderen Seite wird ja auch angesprochen, dass Frank quasi versucht, sich so ein bisschen zu so einem moderneren Bösewicht hinzuentwickeln, ich wollte gerade Moriarty sagen, aber das ist was komplett anderes. Wie Morton ja auch sagt, von wegen, ja, du hast es ja damals noch selber gemacht und jetzt schickst du auch eher deine Leute hin.
Und wir sehen ja auch im Film, wie er diese Macht mit Geld ausspielt, indem er Franks Bande kauft.
Mit einem ordentlichen Batzen Geld. Ich glaube, irgendwie für jeden $500, was ja zu der damaligen Zeit ein ganzer Arsch voll Kohle gewesen ist. Was ich natürlich auch bei Morton sehr, sehr erstaunlich oder sehr, sehr gut gemacht fand, war die Todesszene.
Wo er dann in diesem Bächlein liegt.
Ja, und eben noch so das Rauschen im Hintergrund vom Meer und hat es halt zwischendrin mal eben so einen Einschnitt, wo er eben Frank erzählt hat, dass eben sein Plan ist, dass er eben diese Eisenbahnlinie noch von Ost nach West bauen will und erst aufhört, wenn er eben am Pazifik ist und du hörst dann, siehst dann kurz so reingeschnitten eben auch Meeresbrandungen und so ein Zeug und was sich dann eben in diese Todesszene von Morton dann nochmal reinspielt und da so großartig umgesetzt ist, weil er dann eben quasi Pfütze verreckt.
Ja, also im Dreck, also er ist von in seinem reichen Salon mit viel Geld ausgestattet, endet er im Dreck. Also ist auch sehr, sehr, da hat man ja so mit viel praktisch gearbeitet und dass er halt dann wirklich im Dreck liegt und diesem Schlamm kriecht. Und da meint er
den Händen hat.
Genau, er meint ja auch am Anfang Frank zu Mr. Morton. Wenn du deinen Wagen verlässt, dann wirkst du wie eine Schildkröte aus der Schale. Und so ist sie auch am Ende. Also er kriegt ja darum wie so eine Schildkröte.
Also ich finde auch das Set-Design äußerst schön. Gerade die ganze Sache mit der Eisenbahn, wie die von außen aussieht und wie der Waggon von innen gestaltet ist mit dem roten Holz das ist alles so wunderschön.
Und das alles ohne Computer.
Ja, ich fand's halt auch relativ schön, wie eigentlich dann die Todesszene von Morton erzählt wird, weil nämlich das glaube ich Frank ist, der zurück zu dem Eisenbahnwaggon eben nach dem Verrat kommt. Bin ich da richtig?
Ja,
der kommt zurück und sieht dann eben wie Morton da verreckt und findet's dann doch so ein Stück weit ganz gut. Ich möchte den Film einfach nur feiern. Der ist von A bis Z so unglaublich gut. Ich habe den immer wieder als Filmklassiker gehört und dachte mir, was dann muss nicht sein. Ne? Mhm. Aber Dankeschön, Herr von Speck.
Ja, ich hätte noch ein interessantes Trivia, was mir erst gestern aufgefallen wurde von meinem Englischlehrer. Der macht nämlich immer so Geburtstagskinder und Sterbefälle. die an dem Tag vor x Jahren waren. Mhm. Und hätten wir gestern den Film besprochen, also am 30. April, wären wir genau auf den Todestag von Sergio Leone gefallen.
Und Hitler.
Ich finde Hitler Sergio auch. Leone da wahrscheinlich doch schöner zu bemerken als Hitler.
Ja, sehr interessant. Ja, und auch, was ich sehr schön finde, ist diese ganze Familienmassaker-Szene, wo wir am Anfang nur dieses Grillenzirpen haben und das dann aufhört und alle schauen sich so um und denkt, oh Gott, gleich passiert was, und dann geht's wieder weiter und dann alle beruhigt. Und erst als, glaube ich, wann setzt die Musik ein, als die Bande dann wirklich auftritt?
Als ja, die Bande gibt, auf den Jungen trifft, setzt die Musik ein.
Erst dann.
Also ja. Es gibt ja in dem Film so zwei sehr, sehr auffällige Themen, die sich eben durch den Film ziehen. Das ist zum einen eben die Melodie aus der Mundharmonika und eben das Stück, was dann an der Stelle einsetzt.
Das ja auch mit Mundharmonika ist.
Ja, ich finde das interessant, weil das Stück von Frank ist ja quasi eine Spiegelung von Mundharmonikas Stück. Mit ein bisschen mehr Gitarren und ist das schon E-Gitarre, was da mit dabei ist?
Das klingt schon sehr nach E-Gitarre. Die hat schon einen ordentlichen Twang. Also ich würde da vom Hören her wahrscheinlich mal auf eine Fender Stratocaster tippen. Ja, aber es gibt ja dann noch dieses gut, dann gibt's eben noch Chills Theme, was dann quasi so diese mit dem hohen Gesang und so ist.
Dann Cheyennes Film.
Mein Herz auch immer davon geschmolzen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei dem Stück, also ich kannte das Stück vorher schon, weil ich irgendwann mal so die Meise hatte, mir irgendwo im Internet eben Ennio Morricone Soundtracks einfach mal reinzuziehen, weil die einfach saugut sind. Und Herr Martinsen könnte sogar recht haben, es könnte sogar noch eine Telecaster sein.
Was ist ein Telecaster?
Telecaster ist der eigentliche Vorgänger der Stratocaster.
Und was ist eine Stratocaster?
Ist eine E-Gitarre von Fender, genauso wie die Telecaster. Telecaster war das erste Modell von Fender und Stratocaster dann quasi so das zweite. Die Telecaster ist, glaube ich, anfangs eher so in dem Country-Western-Bereich doch ziemlich beliebt gewesen. Und war halt im Vergleich zu Gibson, was der andere große amerikanische Gitarrenbauer ist, ein bisschen billiger und wurde da so abfällig immer so der Klodeckel genannt. Aber naja, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber ja, gut, stimmt, vom Klang her könnte es sogar eine Telecaster sein. Aber auf jeden Fall eine Fender.
Und nochmal kurz zu den Bildern. Also, was sich bei mir wirklich im Kopf eingebrannt hat, ist zum Beispiel die Szene direkt am Anfang, wo der Zug dann wegfährt und dann direkt dahinter steht Mundharmonika und man sieht ihn das erste Mal, wie er da spielt und einen durchdringt mit seinen Augen, durchblickt, durchbohrt quasi. Und halt, ja, dann zum Beispiel die Szenen, wo Jill zum Haus reiten will und man sieht riesige Aufnahmen vom Monument Valley mit diesen Steinsäulen, die da in der Gegend rumstehen.
Ja. Ja, sehr schöne Weitwinkelaufnahmen im Kontrast dazu sehr, sehr, sehr nahe Nahaufnahmen. Also gerade in der Duellszene, wo man in einer Szene nur noch die Augen von Mundharmonika sieht, wo das eine Auge so geplatzte Blutäderchen hat. Was natürlich heute, das hat man ja heute gar nicht mehr so, dass man noch so Menschen hat, die ein echtes Gesicht haben. Also wenn heute mal eine Nahaufnahme von keine Ahnung, Vin Diesel hast, da passiert ja im Gesicht nichts. Und bei, wie heißt der, Charles Bronson, der hat halt Falten und Narben und
ja, der hat halt einfach Charakter. Also es sind halt wirklich richtig auch eben Frank als Darsteller, der halt wirklich in dem Gesicht, das ganze Gesicht erzählt schon seine eigene Geschichte. Und ja, eben der Cast eben auch richtig, richtig toll. Ja, ich weiß nicht, wo ich bei dem Film anfangen und aufhören soll, den Film einfach nur von bis hinten zu
Was befeuern. Vielleicht interessant ist, in diesem Film wird der Westen nie der Westen genannt, sondern immer nur Country. Mhm. Und ein Motiv dieses Films ist natürlich auch das Ende des Wilden Westens. Also dadurch, dass die Eisenbahn kommt, endet ja so ein bisschen der Wilde Westen und es fängt die Industrialisierung an.
Mhm. Ja, also so. Ja.
Auch wieder so ein Motiv vom, vom Alten zum Neuen, wie schon bei den zwei verschiedenen Arten von Charakteren. Das scheint sich auch durch den Film so ein bisschen dort zu ziehen. Was ja auch angesprochen wird einmal mit den Städten im Osten, die schon ziemlich modern für ihre Zeit sind und dann da draußen in der Prärie, wo es noch halt wild und natürlich ist und wo es ja, noch auf Waffengewalt und Macht ankommt.
Und Jill fragt ja oder sehen sich ja immer die ganze Zeit einfach noch einer heißen Wanne, in der noch nicht irgendwie drei andere Typen gelegen haben. Also
was ich vielleicht an diesem Film kritisieren würde, um den jetzt nicht nur in den Himmel zu loben, ist so ein bisschen gerade Jills Charakter, weil er doch an manchen Stellen fast schon zu passiv ist. Also diese eine Szene mit Mundharmonika, wo er so ein bisschen das Kleid zerreißt. Ich weiß nicht, was diese Szene sollte, was das zu bedeuten hatte. Und auch diese Verführungsszene, wo sie Frank so ein bisschen verführt.
Mhm. Ja, die fand ich.
Das ist halt alles sehr komisch. Ist natürlich Ende der 60er Jahre. Aber die Szenen waren halt nicht wirklich nötig und die haben den Film auch wirklich nicht vorangebracht. Also ja, gerade die.
Generell fand ich schon Jill irgendwie trotzdem einen starken Frauencharakter. Also ja. Sie ist jetzt nicht irgendwie das kleine Schwächling, also das kleine Schwächling-Girl, was sich die ganze Zeit hinter irgendeinem Tresen oder so versteckt, sondern
ja, also das
ja, wird sie, ja wird gerade bei der Szene, wo sie ihn verführt, geht sie ja aktiv in Action und macht es ja gerade. Sie lässt sich ja nicht, also es geht ja nicht von ihm aus, sondern es geht von ihr aus.
Das wird ja schon sehr viel zeitiger angedeutet, eben als Cheyenne auf der Farm ist und Mitchell alleine und wo sie dann halt meint, kannst du mich jetzt hier auf den Tisch nehmen und du bist dann halt nichts anderes als als eine weitere schmutzige Erinnerung. Hm. Genau. Wo das Mädel herkommt, wird quasi schon ein paar Mal eher angedeutet.
Aber es geht halt bei Jill auch nur immer, also das Ziel, was bei Jill ist, immer irgendwie einen Mann zu finden, mit dem sie halt die Stadt führen kann. Also sie hat irgendwie nie eine eigene Agenda, sondern es geht immer nur darum, irgendwie am Anfang einen Mann zu heiraten und dann sucht sie halt wieder, dass sie dann, als der eine Mann aus ihrem Leben rausfällt, einen weiteren Mann zu suchen.
Naja, was ist da verkehrt dran? Also wenn sie den einen Mann gefunden hat, dann ist es ja doch trotzdem, ja, also ich würde das jetzt nicht als Schwäche im weiblichen Charakter ausmachen, sondern halt einfach als, ja, wenn man verliebt ist, macht man halt sowas.
Ja, ja. Also ich denke mal, das ist aber auch wirklich dem Zeitgeist eben ein Stück weit geschuldet.
Ja, das meine ich auch. Also natürlich Ende der 60er Jahre kann man noch nicht so viel in die Richtung erwarten, aber ich wollte es einfach mal ansprechen. Weil mich das so ein bisschen gestört hat. Also es, ja, also natürlich, man muss den Film in seiner Zeit betrachten, aber trotzdem kann man das ja mal kritisieren. Habt ihr noch was?
Ja, und wie gesagt, ich denke mal, dass sie das auch mit der Stadt einfach nicht alleine regeln wollte, weil gewisse Sachen sind vielleicht als Frau auch nicht so gut handelbar. Also sowas wie Häuser bauen oder sowas einfach, ja, handfeste Sachen wird sie wahrscheinlich nicht so gerne machen einfach.
Was ich halt eben am Anfang auf die Station dann schließend noch als eine sehr, sehr schöne Szene empfand, war eben als Jill das Haus nach eben Geld und Wohlstand durchsucht hat, nachdem ihr Angetrauter verschiedener Ehemann da auf dem Tisch lag. Sie durchsucht halt das Haus, macht eine Kiste auf und der Kiste sind so, also im ersten Moment denkt man halt dann so einfach so, ja, das ist halt Kinderspielzeug und das sind halt einfach so Spielzeughäuser. Im Endeffekt wird dann eigentlich klar, dass es so die Baumodelle für eben die Stadt gewesen sind, was du in dem Moment in dem Film eben noch nicht gewusst hast. Und
genau,
es wird also, das ist halt auch so eben, was ich an dem Film auch so schön fand, eben diese netten kleinen Sachen und diese kleinen Gesten und
jo. Absolut.
Mhm. Ja, also ein sehr schöner Film. Ich fand ihn teilweise halt etwas zu langatmig. Wird auch generell kritisiert in den Kritiken, dass er halt einfach. Ich habe sogar die Kritik von Roger Ebert gelesen, also auf seiner Webseite kann man immer seine alten Kritiken lesen. Und er meinte auch, dass er zu langatmig sei, fand ihn aber generell ganz gut. Ist auch eine zeitgenössische Kritik.
Ich finde gerade, das macht den Film, also hat für mich den Film auch so ein Stück weit angenehm und so ein Stück weit gut gemacht, dass der Film sich eben genau die Zeit nimmt, eben Sachen über Bilder zu erklären und eben lange Einstellungen zu machen. Und dass der eben, ja klar, ich meine, das ist halt gerade für heutige Verhältnisse ein unglaublich langsames Pacing. Aber gerade das hat mir an dem Film so gut gefallen, dass dann eben mal, da ist halt mal ein langer Kameraschwenk oder da ist halt mal irgendwie eine Szene, in der nicht viel passiert, aber die halt trotzdem irgendwo zur Story beiträgt. Und also ich fand den Film wirklich in keiner Minute langweilig, was aber vielleicht auch dran liegt, dass ich einfach die Bilder dabei noch mitgenossen habe.
Mir hat es auch super gefallen, dass der Film sich Zeit nimmt. Auch gerade so ein bisschen, weil ich ja letzte Woche auch so einen überhetzten, einfach bloß schnell und möglichst viel und möglichst wenig Zeit reinpacken Film gesehen habe. Das ist einfach zum einen eine schöne Antithese und zum anderen ja ist auch keine Sekunde irgendwie verschwendet. Das hat alles irgendwie einen Sinn, warum das so lang gezeigt wird.
Ja, ich meine auch gar nicht, dass er zu lang ist. Es ist einfach nur teilweise etwas langatmig, was dann natürlich wahrscheinlich auch bewusst so gemacht wurde. Man wollte es ja wie ein Opernstück anlegen, beziehungsweise so in der Art, dass man, in Opern wird ja sich auch sehr lange Zeit gelassen. Da wird auch mal irgendwie ein Musikstück unendlich lang ausgedehnt, obwohl das nur ein Satz ist. Es ist halt etwas mühselig.
Ist halt ähnlich vielleicht wie die Bücher von Tolkien zu lesen, eben vom Herr der Ringe, wo halt auch da irgendwie mal über ein komplettes Kapitel fast ein Stein beschrieben wird. Kann man mögen, muss man nicht, ist vielleicht dann auch ab einem gewissen Grad einfach Geschmackssache.
Also ich würde sagen,
lasse ich drüber schreiben.
Am besten könnte man
irgendwann mal mit 17 oder so versucht, Herr der Ringe zu lesen.
Ja, das geht.
Und fand das damals so langatmig und es ist streckenweise so wenig passiert. Und
Herr der Ringe habe ich auch aus dem Grund nie gelesen, weil mir das einfach zu langatmig war.
Gerade das erste Buch, bis die überhaupt erstmal aus der scheiß Stadt, also die Hobbits erstmal aus der blöden Stadt rauskommen, dauert halt echt schon ewig, was halt im Film dann doch Gott sei Dank ein bisschen gekürzt wurde, was ich gut fand.
Ich habe es jetzt später nochmal als Hörbuch interessanterweise gehört und da fand ich es dann wahrscheinlich auch schon, weil ich ein paar Jahre schon älter war, aber dann fand ich es genau richtig. Also ich fand dann nichts zu langatmig dran. Wahrscheinlich ist das Lesen nochmal auch ein anderes Ding, als einfach bloß zuzuhören. Und da ist es egal, ob jemand eine Stunde erzählt oder fünf, zumindest geht es mir so, aber ja, also
irgendwie
kam ich später dann besser damit zurecht und mochte das dann auch.
Also wenn man da ein bisschen was noch mehr lesen will, was ich da empfehlen kann, wenn man die Filme schon cool fand, gut, man muss die anderen Bücher nicht gelesen haben, eben das Silmarillion, eben auch vom Herrn Tolkien, was quasi die, lass es mich mal, Schöpfungsgeschichte von Mittelerde, als das kann man es schon bezeichnen, was quasi so die ganze Vorgeschichte ist, wo die Ringe herkommen und wer sich das sonst noch mit rumgetrieben hat, weil Sauron ist ja eigentlich nicht das große Böse, da gibt es noch viel, viel andere, viel, viel größere, viel, viel bösere Gestalten in Mittelerde oder gab es zumindest und kann man sich auch mal durchlesen. Und wie gesagt, also ich denke, bei dem Film wird es ähnlich sein, also den einen ist er wahrscheinlich zu, oder kann er schon zu langatmig sein, die anderen genießen es halt einfach nur.
Ich würde halt sagen, den Film kann man als besten als Barock beschreiben. Also sehr viel, sehr, sehr vollgeladen ist er, sehr üppig. Auch sehr ins Detail gehend. Er ist nicht detailgetreu, also ist nicht historisch korrekt, aber er geht in den Sachen, die er macht, sehr genau ins Detail mit den Kostümen, mit der Ausstattung. Die haben ja da anscheinend ganze Städte aufgebaut für diesen Film. Und ich nehme vielleicht an, dass sie ja vorhanden waren, wenn man viele Western gedreht hat. Aber sie sind halt, ja, also es ist halt ein sehr üppiger Film.
Ja, und dann eben teilweise einfach auch die Landschaftsaufnahmen aus dem Monument Valley, die halt immer noch eindrucksvoll sind. Das ist halt einfach schon, wenn es auch ein sehr, sehr lebensfeindliches Stück Erde ist, aber es ist halt unglaublich schön.
Ja. Gut.
Der Herr Martins, der
noch was auf dem Zettel?
Sagt gerade Feuilleton.
Lässt sich auch jemand für.
Ja,
genau, das ist natürlich wahrscheinlich auch dem Cinematographer zu verdanken, dass da sehr viel Zeit für Bilder gelassen wurden. Aber auch wahrscheinlich Sergio Leones Vision von, man merkt halt diesem Film an, dass er eigentlich einen Gangsterfilm machen wollte, weil auch Once Upon a Time in the West ist ja im Grunde mehr ein Gangsterfilm.
Schon stimmt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Gut, das Setting ist halt jetzt in den Wilden Westen gesetzt, aber du hast halt wirklich das Typische, du hast eben den großen Big Boss, der irgendwo aus dem Hintergrund seine Fäden zieht, also den Kingpin quasi.
Ja.
Und der halt dann sein Obermotz Handlanger hat, was dann Frank ist. Und dann hast du eben irgendwie so auch schon ein Stück weit so ein bisschen die Anti-Helden. Also, weil ich meine, Cayenne ist, oder Cheyenne ist halt ja, auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie ein Anti-Held, weil du weißt, und nicht so richtig, ist er jetzt irgendwie bloß dabei, weil er Kohle will oder.
Und heute wäre auch vielleicht so ein bisschen der Comic Relief der ganzen Geschichte.
Nee, ich glaube, also wäre da in dem Film irgendwo ein Comic Relief, wäre das vielleicht eher noch der Kutscher. Oder hier der Typ hier, der von der Wäscherei.
Ja, aber
Cayenne ist zu düster für einen
Comic Relief. Cayenne ist, ja. Zu tief als Charakter, als dass er da wirklich irgendwie als Comic Relief. Aber wie gesagt,
nee, also, meine ich ja, wenn man heute den Film machen würde, wäre Cayenne so drauf angelegt.
Bring die Leute nicht auf Ideen, davon jetzt irgendwie ein wirklich richtig beschissenes ja. Remake machen zu wollen. Das will ich nicht sehen.
Ich glaube, das wird auch niemand machen. Da so ein Sakrileg begehen die nicht.
Die würden wahrscheinlich die ganze Zeit erzählen, also ich meine eben genau das, was den Film eben ausmacht, eben die Handlung über Bilder, Geräusche und sonst was und Soundtrack und dann vielleicht über ein paar spärliche Dialoge zu erzählen. Das würde in irgendeine Wortschlacht über, wahrscheinlich wäre der Film dann irgendwie ein Dreiteiler, also so wie Hobbit.
Vierteiler.
Oder vielleicht sogar ein Vierteiler und weil man hat ja nicht alles untergebracht. Und
ja,
halt
habt ihr Deutsch oder Englisch geschaut?
Ich habe auf Englisch geschaut.
Ich habe auch auf Englisch geschaut.
Weil im Deutschen haben die nochmal extra Sätze reingebaut oder Charakteren in den Mund gelegt, wenn man den Mund nicht gesehen hat, um etwas zu erklären. Also die deutsche Synchro ist da viel deskriptiver in solchen Sachen.
Also so quasi ist es schon ein bisschen mehr auf dem Kopf. Ja.
Genau, also in der deutschen Synchro sagt zum Beispiel nochmal Mundharmonika in der Todesszene von Frank nochmal zu ihm, spielen wir das Lied vom Tod, um jetzt nochmal dem Letzten klarzumachen, wer jetzt was ist.
Okay. Ja.
Und ja. In der Todesszene von Mr. Morton sagt Frank auch nochmal der Pazifik, um klarzumachen, dass dieses Bächchen so ein bisschen als Metapher für den Pazifik stehen soll.
Ja, so der Rinnsal. Ich meine, das hat. Ich meine, was war an der Szene noch? Also. Welchen Hinterwäldler-Depp muss man da noch erklären, so, hey, du hast jetzt Meeresrauschen im Hintergrund schon reingemischt. Und der Typ liegt im Wasser und hat Dreck an den Händen und wollte eigentlich nur zum Meer. Und du hast da jetzt Meeresrauschen. Was muss ich denn da noch mehr erklären?
Ja, das ist aber eigentlich genau dasselbe Ding, was wir halt letztes Mal schon bei Daredevil besprochen hatten, von wegen, ja, wäre das auf einem anderen Sender gelaufen, dann hätten sie nochmal irgendeine Szene eingebaut, wo Daredevil zum Beispiel erklärt, dass er über den Herzschlag das gewisse Sachen erkennen kann und sowas halt.
Stimmt schon.
Und ja, also was er halt zum Beispiel. Sowas Ähnliches hast du hier halt auch.
In dem Affleck-Flick, ja, da quasi da auch mit reingemacht haben und das einfach in Dialogen erzählt haben, anstatt da einfach Bilder wirken zu lassen.
Ja. Wie gesagt, obwohl ich da auch noch eine kleine Kritik hätte, die ich anbringen kann, weil so gut wie das am Anfang war für mich, dass es halt undurchsichtig ist, wer ist hier jetzt wirklich gut und wer ist hier böse und wie sieht das aus, war es am Ende doch ein bisschen sehr offensichtlich über die Bilder wieder. Weil Frank hat einfach den ikonischen schwarzen Hut und das schwarze Cape an und Mundharmonika hat einen weißen Hut und das weiße Cape an und das ist eigentlich ja schon ikonografisch für Gut und Böse da.
Jetzt, wo du sagst, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ja, hast schon recht.
Da hätte man auch das mit den Kleidungen nicht ganz so plakativ machen müssen.
Ja. Hat aber, also bei Frank muss ich sagen, die schwarze Klamotte hat dann halt einfach auch eben durch die dunklen Haare von da halt einfach sehr, sehr gut gepasst.
Ja.
Was würdet ihr jetzt sagen, so als Filmempfehlung? Also ich bin für 10 rauchende Colts.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblingsfilm. Nicht so wie Back to the Future.
Aus dem Genre jetzt oder generell?
Weil ich kann das nicht beurteilen, aber ich sag mal so, als genereller Film ist es jetzt nicht einer, den ich zu meinen Favoriten zählen würde. Es ist ganz klar ein sehr guter Film. Aber mir, also ist nicht mein einer meiner Favoriten. Aber dennoch, also ich gebe ihm 9 rauchende Colts und den 10. im Anschlag.
Also bei mir ist es auf alle Fälle, ja, ich hatte ja beim letzten Film Klassiker, da war ja Back to the Future 3 war ja auch so ein Western-Setting, da hatte ich ja noch gesagt, damit kann ich ja eigentlich nicht so richtig was anfangen. Und so Western-Filme, das ist ja eigentlich nicht so mein Cup of Tea. Und aber das hat mir echt gut gefallen, der Film. Also für mich ist es einer der wenigen echt guten Western, die mir einfallen. Wahrscheinlich sogar schon der beste Western. Also für einen Western-Genre würde ich sagen, 10 rauchende Colts und aber generell dann 9 rauchende Colts und bei einem den Hammer schon gezogen.
Ich muss ja sagen, erstmal, dass da bei mir vielleicht auch so ein bisschen reingespielt hat, dass es eben ein Spaghetti-Western gewesen ist, also sprich ein Italo-Western, wo ich halt ständig irgendwo das Bild, was, weiß ich nicht, ob es euch so ging, aber ich habe halt ständig das Bild von Bud Spencer und Terence Hill irgendwo so ein bisschen mitschwingen, die ja eben genau auch aus der Szene gekommen sind und die da quasi so ihre ersten Gehversuche im Film gemacht haben. Die haben nämlich Spaghetti-Western gedreht. Das hatte ich halt schon so ein bisschen im Hinterkopf und ich musste, ich glaube, das ist auch relativ am Anfang, gibt's so eine Szene, wo der Papa McBain seinem Sohnemann eine scheuert und genau da hast du eben dieses ikonische Klatschgeräusch, was du halt in diesen Filmen so ständig hast. Jedes Mal, wenn irgendjemand auf die Schnauze kriegt, hast du dieses und da kommt halt das Geräusch und ich musste halt instant grinsen.
Ja, stimmt.
Und wie gesagt, also die Art und Weise, Filme zu machen, ja, also ich denke schon, dass ich gerade an Sergio Leone, die italienische Filmszene, denke ich mal, teilweise auch sehr, sehr orientiert hat.
Und Mundharmonika hat mich auch schon manchmal so ein bisschen erinnert an ja, wirklich, hier, wie heißt der Blonde von den beiden?
Terence Hill.
Terence Hill in Lucky Luke.
Aber da muss man auch sagen, ne, der Terence Hill hat halt auch so ein Gesicht, ne? Der hat auch so diese stahlblauen Augen und hat halt auch so ein bisschen Gesicht, mit dem man eben Züge aufhalten kann, vielleicht nicht ganz so vernarbt wie
Charles Bronson. Ich glaube, da hat eher Bud Spencer das Gesicht, mit dem man Züge aufhalten kann.
Ja, vielleicht bei Terence Hill der Zug von alleine an, also so freiwillig. Aber ja, also ich habe den, also ich feiere den Film. Ich hätte nicht gedacht, dass der mir also so gut gefällt. Ich meine, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt bei Back to the Future, dass ich mir den Film so wahrscheinlich auch, weil ich ihn einfach zu häufig gesehen habe, einfach so ein bisschen jetzt nicht so richtig Lust hatte und habe mich an den Film dann eigentlich auch so ein bisschen ranzwingen müssen, weil ja, musst du ja jetzt noch für einen Podcast halt jetzt gucken und fand den dann so genial. Ich habe den irgendwie noch bis nachts um 1 oder 1:30 noch geguckt, weil ich dann eben noch die Downloadpause von iTunes zwischendrin hatte. Und aber da dachte mir so, ja gut, guckst jetzt vielleicht noch ein Stück und dann gehst halt pennen und guckst morgen den Rest oder so. Und ich habe den halt wirklich komplett durchgeschaut. Ich habe den halt einfach total genossen. Wie gesagt, Bilder, Musik, Sounddesign, Cast, ganz großes Kino.
Ja. Gut, okay. Ich glaube, also sind wir mit unserer Endbewertung durch, oder?
Ja. Dann
soll ich dann gleich noch den Aufruf starten?
Willst du moderieren oder soll ich?
Nee, du moderierst schon, aber es war ja meine Idee mit der Kategorie und wir brauchen ja wieder einen neuen Film.
Ja, also ja, bitte, tu dir keinen Zwang an.
Ja, wir brauchen nämlich jetzt wieder einen neuen Filmklassiker für den Monat Juni und den wir dann in epischer Breite analysieren können in der ersten Sendung im Juli und da könnt ihr im Juni und da könnt ihr uns, liebe Hörer, wieder in den Kommentaren Vorschläge hinterlassen, welchen Film wir denn dann schauen können. Wir können gerne im Western-Genre bleiben. Da gab es schon so einige Anteaserungen im Chat, was man denn schauen könnte.
Also ich würde gerne eine Einschränkung geben, dass wir keine zwei gleichen Genres hintereinander besprechen.
Okay.
Das wäre jetzt meine Einschränkung.
Ich
okay, dann sagen, machen wir es so.
Ich werde mir jetzt trotzdem irgendwie mal gucken, was ich da jetzt noch so rankriege und werde mir dann trotzdem vielleicht noch
Vielleicht schaffen wir es aber außerhalb der Klassiker noch über ein, zwei Western zu reden. Aber wir wollen ja auch unsere Hörer nicht langweilen. Und wenn jetzt jemand sagt, Western ist nicht überhaupt nicht meins, dann wollen wir jetzt nicht zwei Western hintereinander besprechen. Wir wollen ja die Klassiker möglichst divers halten.
Okay, dann sagen wir keine Western in der nächsten Sendung, aber ja, schlagt uns halt was vor und wenn ihr nichts vorschlagt, dann suchen wir uns selber was raus. Aber dann, es wird schon irgendjemand mit einem Film um die
Ecke. Wenn ihr nichts vorschlagt, dann besprechen wir Phantom Menace.
Nein, den gibt's nicht, ohne Zuhalt. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn uns jemand richtig betrollen will, dann schlägt er uns Back to the Future 3 vor.
Ja, aber den haben wir ja schon abgehandelt.
Ja, stimmt schon. Ja.
Richtig betrollen will, dann schlägt er uns Traumschiff Surprise vor. Da geht es nämlich auch um Western.
Der ist aber nicht alt genug.
Nee, ich glaube, der ist wirklich nicht alt genug.
Stimmt, der ist ja erst, wann ist er rausgekommen? 2005?
Keine Ahnung, er ist nicht alt genug.
Ja, und auf jeden Fall.
Ding hier, wie heißt der Schuh des Manitou ist ja dann auch schon raus, weil ist ja ganz klar ein Western.
Ja.
Wobei da wieder, ne, muss man ja sagen, also der Sky Dumont, da ja quasi genau dasselbe Bild.
Ich glaube, der heißt sogar Frank in Schuh des Manitou.
Stimmt. Heißt der Frank oder heißt der andere Typ Frank? Nee, ich glaube, der Handlanger heißt Frank.
Es wird einmal gefragt, wo ist Frank?
Ja, genau. Und Frank ist der Handlanger, der dann keinen Bock hatte mitzufahren. Und
hat
dann,
okay,
genau. Dann bleibst du zu Hause. Ja, gehen dann mal machen. Jetzt geht noch mal alle aufs Klo und dann
reiten. Genau. Aber dann Sky Dumont fragt, wo ist Frank?
Ja, genau.
Sehr schön. Diese Szene ist auch eine Anspielung auf einen vorhergehenden Film von Sergio Leone, wo tatsächlich eine Szene ist, wo Frank an der Station ankommt. Also ein Gangster Frank kommt in einem anderen Film tatsächlich in der Station an. Das ist so ein Nod an einen älteren Sergio Leone Film, diese Szene in Once Upon a Time in the West.
Ja, wie gesagt, also irgendwie so ein bisschen Verbindung haben die Filme ja, also jetzt nicht
thematisch oder so. Eigentlich wollte ja Sergio Leone, dass die drei Gangster am Anfang die drei Protagonisten der vorhergehenden Filme sein sollten, aber Clint Eastwood hatte keine Zeit. Und noch ganz kurz ein kleiner Fun-Fact am Rande, also es ist nicht so Fun, mehr so Fact. der Knöchelgangster, also der die Knöchel knacken lässt, hat während der Dreharbeiten Selbstmord begangen und ist im vollen Kostüm aus seinem Hotelzimmerfenster gesprungen.
Puh. Das hat irgendwie bis Dings hier, Joker, dann irgendwie so richtig so vom Commitment dann.
Also ich glaube nicht, also ich fand es halt witzig, dass er das im vollen Kostüm gemacht hat. Der Rest ist natürlich nicht so witzig, aber
Ich denke schon, dass der Film selber auch generell so in der ganzen Filmlandschaft schon sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen hat und dass man, denke ich, in sehr, sehr vielen späteren Western, denke ich, überall mal immer so einen kleinen, so eine kleine Hommage und so einen kleinen Tipp to the Head eben hat, so von wegen so, ja, ich denke auch, ich habe ja immer noch hier Django Unchained nicht so richtig gesehen, aber ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich schon die eine oder andere Anlehnung gibt. Ich meine,
bei Tarantino kannst du deinen Hut drauf verwetten, dass es eine Anlehnung an irgendeinen Film gibt.
An irgendeinen Western und wenn den bloß
drei Leute gesehen haben. Aber es gibt ja einen Western, der heißt Django.
Stimmt, den gibt's auch noch. Aber wir machen jetzt erstmal keine Western.
Genau. Damit wollen wir auch diese Rubrik beenden, wenn ihr nicht noch was Wichtiges zum Film zu sagen habt.
Nö, ich bin durch. Hast du noch was auf dem Zettel?
Nö, ich hab jetzt auch so meine ganze Feierei und
dann setze ich jetzt mal eine Kapitelmarke.